Gut, wieder zurück zu unserer Geschichte. Der Engel Gabriel spricht zu der Maria. Also auch so einer der Erzengel, einer, der beim Thron Gottes steht, später erwähnt hat, das, also hat er vorher schon erwähnt, in einer anderen Begegnung, als er dem Zacharias begegnet. Und es ist ganz interessant. In dem Text heißt es dann weiter, genau als er gesprochen hat, dass die Maria erschreckt. Sie aber erschrak über die Rede und dachte. Da liest man jetzt schnell drüber weg. Naja, wenn so ein Engel begegnet, kann man sich ja mal so ein bisschen erschrecken. Ja, würde ich auch sagen. Ist aber interessant, wenn man ein paar Verse vorher gelesen hat, wie auch der Engel Gabriel dem Zacharias begegnet ist. Weil vorher begegnet nämlich der Engel Gabriel, erscheint dem Zacharias, dem Mann von der Elisabeth, die Johannes den Täufer dann gebiert, ne, die dann den zur Welt bringt. Und der erschreckt nicht über die Worte, sondern über die Erscheinung. Tut sie nicht. Warum vielleicht? Ich musste an das Wort aus der Bergpredigt denken, aus der Seligpreisung, aus Matthäus 5, Vers 8. Selig, die reinen Herzens sind, denn die werden Gott schauen. So ein Gedanke. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber Gott hat natürlich auch nicht irgendjemanden auserwählt mit Josef und Maria, sondern es steht in der Schrift, dass es wirklich gottesfürchtige Leute waren und dass ein reines Herz auch bereit ist, Gott zu empfangen, anstatt sich vor ihm zu erschrecken. Okay, nur so ein Gedanke. Die reinen Herzens sind, werden Gott schauen. Weil manch einer wünscht sich das ja auch, Gott zu begegnen, Gott zu hören, also jetzt wirklich auch richtig, wie gesagt, substanziell zu begegnen, etwas von ihm zu sehen, von ihm zu hören. Und dieser Umstand, reinen Herzens zu sein, ist ein wichtiger Faktor. Und da steht die Verheißung in der Schrift, die reinen Herzens sind, werden Gott schauen. Und den Gesandten in Form von Gabriel sieht sie jetzt. Trotzdem ist es dann doch ein Hammer, als er anfängt zu sprechen. Und da erschreckt sie dann eben auch doch. Und dann sagt er zu ihr, du Begnadete. Und damit will ich mich jetzt in der Predigt ein bisschen beschäftigen, weil die Maria hätte sich das bestimmt nicht träumen lassen, dass sie zu so einer problematischen Figur in der Kirche Jesu Christi werden würde und auch in der Kirchengeschichte. Denn die Frau, die das damals hört, wahrscheinlich wenn sie heute hier sitzen würde, würden wir denken, ach, das ist, sollte man vielleicht an ein Mädchen denken, wahrscheinlich ziemlich jung. Vielleicht war sie erst 14 Jahre oder so. Also wirklich, wahrscheinlich war sie sehr jung damals noch und hatte sich dabei auch nichts gedacht oder so, sondern dann plötzlich ist dann dieser Engel da. Dann kommt diese gewaltige Verheißung und sie versteht ja auch, was da passiert. Sie ist eine gläubige Jüdin, die auf den Messias wartet, die diese Jesaja zum Beispiel sehr markant prophezeit worden. Israel wartet auf den Erlöser. Und sie weiß und sie versteht, was der Engel Gabriel ihr dann erzählt. Denn er sagt es ja später ganz ausdrücklich. Wir gehen mal ein bisschen weiter vor. Mach mal eine Folie weiter, Samuel. Ne? Da sagt er, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und dann, Jesus hießen damals viele. Es war damals ein sehr verbreiteter Name. Aber dann, der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Klar gesagt, wer das also ist. Und das erfährt sie, was ihr dazu gesprochen wird. Du Begnadete, sagt der Engel. Was ist darunter zu verstehen? Sie ist keine Heilige in dem Sinne. Sie ist eine fromme Frau, hat dort zu wenig damals in Israel gegeben. So, das kann man bestimmt sagen. Es ist nicht die beste Zeit von Israel, aber sie ist eine wirklich fromme Frau, genau wie ihr Mann Josef. Aber sie ist keine Heilige, wie es zum Teil in der Kirchengeschichte gemacht wird. Aber sie ist eine Geheiligte, später auch, weil sie wirklich Jesus nachfolgt. Und sie wird von Gott tatsächlich auserwählt für einen besonderen Dienst. Und wir sehen hier ein Prinzip, was Gott immer wieder tut. Und das können wir vielleicht festhalten, weil ich auch ganz oft beobachte, dass das vielen nicht bewusst ist. Wir fragen nach Gottes Reden, nach Gottes Wirken. Und das ist gut und super wichtig, müssen wir tun. Aber wir beachten zu wenig, dass Gott es ganz viel durch Menschen tut. Gott handelt und wirkt, redet ganz viel durch Menschen. Mittlerweile habe ich mich damit abgefunden. In den ersten Jahren meines Christseins habe ich immer wieder gedacht, oh Mensch, Herr, ob das so eine gute Idee war. Du solltest die Dinge vielleicht doch besser selber machen. Weil ich und wir verbocken das auch immer wieder. Aber okay. Es ist, wie es ist. Gott beruft Menschen. Gott sendet Menschen. Und er möchte dich und mich senden und gebrauchen. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Gott redet durch Menschen. Ganz besonders natürlich auch durch Leiter. Auch Älteste natürlich. Gott redet durch Menschen. Aufmerksam zu sein. Die Bibel sagt, fordert es auch, dass wir wach sind, dass wir wachsam sind, dass wir schauen, was Gott ihm spricht. Die Maria erlebt dieses Ansprechen und sie wird in diese Mission Gottes reingenommen. Der Retter kommt jetzt. Der Retter wird geboren. Der Retter wird auf Erden gesendet. Und Gott stellt wie ein Team zusammen. Ne? Josef, ihr Mann, ihr dann zu dem Zeitpunkt noch Verlobter, gehört auch dazu, der natürlich nachvollziehbarerweise später das Ganze auch ein bisschen schwierig findet. Warum ist seine Frau jetzt schwanger, obwohl er mit ihr noch gar nicht geschlafen hat? Aber dann spricht Gott zu ihm auch im Traum, das ist von mir, das passt so, deine Frau ist nicht untreu gewesen und was ich was. Später wird das Team erweitert, Jünger kommen dazu. Später, ganz wesentlich, gibt es die Geschichte, dass ein Saulus zum Paulus wird. Gott spricht Männer und Frauen an, stellt sie zusammen, dass er seine Mission auf Erden tut. Er gebraucht ganz entscheidend Menschen dazu. Und Maria ist eine ganz besondere. Sie ist der Mensch, der Jesus am längsten auf Erden erlebt hat. Schon im Bauch, später bis zum Kreuz. Die Bibel erzählt uns, sie steht später unter dem Kreuz. Sie hat also gute 30 Jahre mit dem Messias zusammen verbracht, wie kein anderer Mensch. Und das Besondere ist, dass sie das eben auch als glaubender Mensch getan hat. Man merkt hier bei der Reaktion auf die Worte des Engels Gabriel, dass sie als glaubende Frau redet. Und auch interessanterweise als demütige Frau. Weil manch einer wird mit dem Werken Gottes, mit dem Reden Gottes konfrontiert und kommt dann auf doofe Gedanken, er überhebt sich und so. Ne? Machen wir einen kurzen Exkurs, weil das auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Wir suchen Gottes Reden, wir suchen seine Impulse, wir brauchen seine Impulse, wir brauchen Gottes Reden. Aber wenn es denn dann passiert, ich frage, was tun wir denn damit? Überheben wir uns? Was macht es mit uns? Es ist eine Gefahr beim Prophetischen, obwohl es so wichtig und gut und heilig ist, dass man mit Prophetischem schlecht umgeht. Sich ein Prophet, eine Prophetin überhebt. Plötzlich meint, jetzt weiß ich, was für dein Leben richtig ist. Jetzt weiß ich, was für die Gemeinde richtig ist. Es mag ja gewählte Leitungen, was ich geben, aber ey, so spricht der Herr, Gottes Wille ist. Und das Ganze zu Durcheinander führt mit dem Effekt, dass der Teufel sich freut, weil die meisten sagen, okay, mit dem Prophetischen ist gefährlich, da muss man aufpassen, oh, ich weiß nicht so richtig. Aber es ist nicht das Prophetische das Problem. Die mangelnde Gottesfurcht, der mangelnde Charakter, Unterordnung, Gehorsam, Liebe sind das Problem. Und das ist jetzt bei ihr anders. Sie sagt, am Ende sagt sie, deiner mag geschehe, wie du geredet hast. Mit Demut antwortet sie darauf, obwohl das natürlich eine mega Berufung, eine mega Aussage ist, die sie bekommt. Diese Mutter, die irdische Mutter des Messias zu sein, wäre ich ein Ding. Da hätte man sich wirklich überheben können, tut sie aber nicht. Es spricht dafür, wen Gott da eigentlich auserwählt. Es ist wirklich eine junge, aber trotzdem eine sehr fromme Frau und vielleicht auch schon ziemlich gereift. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, die im Herzen damit zurechtkommt. Ich will da mit euch noch mal ein bisschen reingehen, weil ich wünsche mir auch für unsere Gemeinde, dass das Thema Maria für uns ein entspanntes Thema ist. Weil es gibt dieses ganze Ding der Kirchengeschichte mit diesen Sachen zu Maria zu beten und dann ist sie die Heilige und Mutter Gottes und so weiter. Und in der Bibel ist das nicht gegründet. Aber sie ist eine herausragende Person in der Zeit, als Gott Mensch wurde und über die Erde ging. Weil welcher Mensch ist so lange bei ihm geblieben? Sie kriegt hier die Botschaft vom Engel Gabriel und später steht sie unterm Kreuz. Als Anfang, als junge Frau glaubend, später als ältere Frau glaubend. Hey, Manometer. Und das hat sie erlebt. Sie hat den Messias in Windeln erlebt, steht sogar da geschrieben. Ne? Ich meine, für uns gehört das dazu, Geburt, Windeln und so weiter. Aber ist es nicht der Hammer, den Jesus, den wir hier besingen, der Jesus, der der Retter ist, der Gott, der König ist, der war mal so als Baby unterwegs? Ist das nicht der Hammer? Wenn ich mir das vorstelle, Gott läuft, ist Mensch geworden und stolpert, weil er eben vielleicht erst ein oder anderthalb Jahre alt ist. Aber er musste eben auch lernen. Wenn Gott ganz Mensch geworden ist, was ich glaube und wie ich die Schrift verstehe, ist Jesus mal gestolpert, hat sich vielleicht sogar wahrscheinlich auch das Knie aufgeschlagen. Es gab eine Zeit, da konnte Jesus nicht richtig reden, noch nicht richtig reden, hat sich vielleicht verplappert, konnte nicht so richtig. Denke an eine Situation, da war mein Sohn Daniel noch ganz klein, ich weiß nicht genau, wie alt er war, 2 Jahre, 2,5. Da habe ich mit ihm auch so ungefähr um diese Zeit im November eine Kinderwagentour gemacht und es war schon dunkel. Und wir hatten dort einen super Sternenhimmel, weil wir waren, es war zwar Richtung Berlin, aber deutlich vor den Toren Berlins und wir hatten, man konnte die Sterne ziemlich gut sehen. Also Stichwort Lichtverschmutzung war dort nicht so schlimm, man konnte den Sternenhimmel richtig gut sehen. Und das war so ein später Nachmittag, also es war nicht spät, vielleicht 5, 5:30 und es war einfach herrlich. Und das habe ich ihm dann gezeigt. Und dann sagte Klein Daniel so, viel Eimer. Also wie der Eimer, wo du Wasser reinschüttest, ne? So viel Eimer. Und er wollte sagen, viele Sterne auf einmal und sagte aber viel Eimer. Habe ich sogar meine Predigt darüber gehalten. Ja. Und so war das bei Jesus auch. Ne? Oder ich habe von meinen Eltern haben mir erzählt, ich konnte irgendwie eine ganze Zeit als kleines Kind nicht runter sagen. Ich sagte immer Ranter irgendwie. Und zu meiner Oma, die hatte immer so einen wilden Hut irgendwie, hatte meine Oma. Und den fand, als Kind habe ich ihr dann immer irgendwie gesagt, dass sie den absetzen sollte. Und ich sagte das mit dem Hut irgendwie nicht verstanden und sagte immer, Oma, Kopf absetzen. Und irgendwie war das mit Jesus auch so. So wird er mal gewesen sein, weil er wirklich Mensch geworden ist. Dann stelle ich mir Jesus als Jugendlichen vor, vielleicht so 14. Dann hat er angefangen, seine Ausbildung als Zimmermann zu machen. So verrückt, oder? Der Schöpfer, der alles kreiert, der alles gemacht hat, der lernt, wie machst du einen Dachstuhl? Statik, ne? Wie funktioniert das? Und gleichzeitig ist er der, der die Planeten auf die Bahnen gesetzt hat. Ich staune darüber immer wieder, aber genau das hat Gott geschaffen, dass er gesagt hat, ich werde Mensch. Ich komme nah zu euch. Ich weiß, wie du bist. Ich weiß, wie du fühlst. Ich weiß, wie sich Menschsein anfühlt. Ich weiß, wie man das erlebt. Ich bin selbst Mensch geworden. Ich habe den Menschen geschaffen und ich habe es selbst gefühlt. Und das alles begleitet Maria. So eine Begnadigung, oder? Das alles mit dem Messias zu erleben. Und dann sieht sie ihn als diesen jungen Mann, der älter wird, und dann kann sie es gar nicht richtig erwarten. Die Geschichte, Hochzeit zu Kana, Mensch, die kein Wein mehr, die Geschichte, die meisten werden das kennen. Nun mach mal, die haben kein Wein mehr, du bist es doch. Kann es kaum erwarten. Und Jesus sie dann ein Stück zurechtweist. Und dann tatsächlich, dann tritt er wirklich auf und es geht los. Und der Messias wandelt in der freigesetzten Weise mit all der Kraft, mit den Wundern, mit den Worten und stellt Israel auf den Kopf. Und Maria erlebt das alles mit. Kann man schon sagen, eine Begnadete. Und da an seiner Seite zu sein. Und die Geschichte mit ihrem Sohn auf Erden endet dann mit dem Schwert. So hat Simeon es formuliert, als es der 8. Tag, als er praktisch geheiligt wird im Tempel, sagt Simeon, dass er ist der Retter für alle Menschen, aber es wird auch ein Schwert durch dein Herz gehen, sagt er ihr. In Matthäus 12 ist das beschrieben, ab 46. Haben wir jetzt nicht hier. Und es ist ein gutes Bild, dass ein Schwert durch das Herz von Maria geht, als sie dann vor dem Kreuz steht und dass ihr Sohn auf diese grausame Weise getötet wird. Genauso wird es sich in ihrem Herzen angefühlt haben. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es ihr Herz entsprechend wie zerrissen hat. Und also auch ein sehr bitterer Kelch, sehr viel Freude, sehr viel Auserwählung, aber auch ein bitterer Kelch, den sie bekommt. Und trotzdem die Begnadete. Denn das, was sie dort mit dem Schwert erlebt am Kreuz, ist ja auch das Heil, die Befreiung der Menschen, wo das Opfer gezahlt wird. Ich finde es wichtig für uns als Gemeinde, das auch so festzuhalten, denn dieses Thema Maria taucht immer wieder auf, aber ich wünsche mir von Herzen, dass wir es biblisch angucken, weil sie wirklich eine herausragende Person ist. Sie als Jüngerin anzugucken, als eine Frau, die Gott gebraucht, nicht mehr und nicht weniger. Und der Herr Jesus ist der Herr alleine. Ja, eine ganz besondere Sache. Gott hat sie hineingenommen. Warum hat er das eigentlich getan? Hätte er das tun müssen? Hätte nicht einfach sie gemerkt, sie ist schwanger und spätig sagt er nochmal, übrigens, das ist übrigens mein Sohn und so. Was lernen wir daraus, dass Jesus sie so anspricht oder dass Gott sie so anspricht? Gott bereitet zu für die Mission oder das, was er mit dir tun möchte. Gott spricht durch sein Wort, durch Menschen in der stillen Zeit, vielleicht auch durch Träume, für das, was Gott mit dir tun möchte. Er hat vielleicht auch schon gesprochen. Hast du es wahrgenommen? Hast du es vielleicht auch noch im Gedächtnis? Weil wir vergessen auch viel von dem Guten, was Gott uns sagt. Wie gesagt, Gott erwählt Menschen und gebraucht sie, aber er rüstet sie auch zu. Er spricht zu ihnen, hey, das will ich mit dir. Dafür rüste ich dich zu, dafür gebe ich dir eine Klarheit, gebe ich dir eine Vision, dass du weißt, was ich mit dir tun möchte. Unser Leben kann so trostlos aussehen. Das ist eine Falle und Herausforderung auch für Christsein. Weil wer Christ geworden ist, hat etwas davon geschmeckt, dass Gott Gott ist, wie er ist, hat etwas davon geschmeckt, was das Reich Gottes ist. Das bedeutet, dass wenn jemand davon etwas geschmeckt hat, können ihn irdische Sachen nicht mehr so glücklich machen. Natürlich kann es noch nett sein, im Materiellen was zu erleben und auch gemeinschaftlich und so weiter. Das sind alles Freuden, die erhalten bleiben. Aber ein Christ, in dem ist ja etwas erweckt worden. Vom Toten zum Lebendig. Deswegen wird ja Christ, das ist nicht so, ich habe das Bekenntnis jetzt übrigens auch aufgenommen. Es ist ja, dass man vorher geistig tot war, sondern es ist ja dann, dass man wieder lebt. Und man braucht den Lebendigen. Ein Christ braucht Gott, braucht etwas, das Herr, was ist denn dein Reich? Was machst du denn mit mir? Wenn ein Christ das nicht hat, ist es ein Riesenquell für Trübsal, für Depression. Wir brauchen den Herrn. Es ist, wir kriegen ein bisschen wie eine Meise, wenn wir nur für uns selber leben. Wir brauchen ihn und wir brauchen es auch, ein Stück da hineinzukommen. Weil natürlich wollen wir gerettet werden, natürlich wollen wir in die Ewigkeit kommen. Aber auf dieser Erde und für deine Erdenzeit bist du nicht nur gedacht, dass es bei dir warm zu Hause ist, du hast genug zu essen und mit deiner Familie dich gut verstehst. Du bist als Jünger und als Jüngerin gemeint, die oder den Gott anspricht. Deswegen musst du nicht irgendwie in die Mission gehen oder Pastor werden oder sowas, nein. Aber Gott ist ein Gott, der lebendig ist und der spricht. Und nochmal, es ist ein Quell von Trübsal, wenn wir nur für uns selber leben. Oh, das sind meine Nöte, das ist meine Gesundheit, das ist meine Finanz. Oh, die Versicherung ist schon wieder teuer geworden. Oh, die Nachrichten sind ja so negativ. Ach, ich fühle mich nicht glücklich. Das sind wichtige Dinge, aber es ist zu wenig. Wir brauchen Gott als Person und wir brauchen ein Stück hineinzukommen auf diesen Weg, wo er uns gebraucht. Und ich habe eingangs dieses Beispiel gesagt, wo ich in der Nachbarschaft unterwegs war. Das heißt also nicht, du musst in eine andere Stadt oder ein anderes Land gehen oder sowas. Vielleicht ist es gerade, vielleicht will Gott dich nur bis zu deiner Nachbarschaft führen. Dich in deiner Familie gebrauchen, an deinem Arbeitsplatz. Es muss nicht weit weg sein. Aber Gott möchte dich gebrauchen. Er hat gesagt, wir sollen Salz und Licht sein. Das ist keine wilde Idee. Es ist eine Füllung dessen, wenn er sagt, wir sollen Salz und Licht sein. Das, was sich diese Geschichte von dem Engel Gabriel und Maria ist eine Berufungsgeschichte, wo Gott sie ein Stück beruft. Geh mit mir jetzt auf diesen Weg. Du sollst nicht weniger als den Christus gebären. Ein Glück gibt Gott nicht jedem von uns so ein Ding. Also da muss man natürlich erstmal mit leben, da muss man mit zurechtkommen. Aber er hat für jeden etwas, was auch zu dir passt. Und irgendwann gilt es für jeden, dann ist diese Erdenzeit zu Ende. Und dann ist die Frage, was ist sie wert gewesen? Wofür hast du gelebt? Für ein gutes Essen? Für gute Reiseziele? Ein Auto, was nicht zu alt ist? Dem Nachbarn mal geholfen? Oder ist in deinem Leben, und das wünscht sich Jesus, Jesus, ich bin mit dir unterwegs gewesen. Wir haben zusammen etwas gemacht. Vielleicht hat es auch kein anderer gesehen. Es geht nicht darum, dass es groß ist vor irgendwelchen Menschen. Sondern dass der Herr uns gebrauchen kann. Manch einen ruft er ins Gebet. Vielleicht ganz alleine, vielleicht mit anderen zusammen zu beten. Manch einen ruft er vielleicht zu den Nachbarn, mit ihnen zu reden. Sag mal, wie lebst du denn eigentlich? Manch einen ruft er vielleicht auch, du bist eigentlich eine nette Person. Ey, du kannst andere Leute einladen. Kann das sein? Du bist vielleicht jemand, der leicht Kontakt zu anderen Menschen kriegt und kannst andere Menschen einladen. Ich muss an jemanden denken, lange Jahre her, als ich in Wolfenbüttel noch war, war in meiner Gemeinde, da gab es, das haben wir immer so ein bisschen den Herold des Herrn genannt. Der hatte es so auf dem Herzen, der hat informiert. Der wusste immer, wo irgendwie ein Themenabend war, ein Lobpreisabend oder sonst irgendwas, eine Freizeit oder sonst was. Er hatte auch immer Flyer. Der kannte sich mit allem aus und hat dann immer hier eingeladen und da und hat das dann so, also praktisch das Internet, bevor es das Internet gab, auf Information. Ja? Und hat das dann immer so verteilt. Und das war toll. Hat ihm keiner gesagt, aber das hat er für sich verstanden. Ich möchte ein Einlader für den Herrn sein. Wenn wir auf die Maria gucken, gucken wir nicht auf eine Person der Kirchengeschichte, auf eine Heilige oder sonst irgendwas. Das ist eine fromme Frau Gottes, die berührt wurde. Und der Gott hat das über die Zeiten, über den Erdball hinweg, an vielen Stellen getan, dass er Männer und Frauen berührt hat. Und er tut es weiter. Aber es ist auch ein Beispiel, dass Gott Menschen anspricht und sie gebrauchen möchte. Und es ist schön. Es ist schön. Ich schließe diese Predigt mal, oder komme zum Ende dieser Predigt und nehme nochmal diese Kerze hier raus. Und jetzt ist Bärbel nicht mehr da, aber Beate sieht es noch und weiß ja, ich tue es auch wieder zurück. Habt euch so viel Mühe gegeben. Und will nochmal an diese Sache erinnern, mit diesem, wo das herkommt mit dem Adventskranz, dieses mit dem Brauhaus. Was hat derjenige getan? Der hat sich erbarmt für Menschen, denen es schlecht geht. In dem Moment, in diesem Fall, was ich erzählt habe, waren es junge Menschen, denen es schlecht geht. Aber es gibt auch Menschen mittleren Alter, die Hilfe brauchen, Menschen, ältere Menschen, ganz unterschiedlich. Er hat sich einfach erbarmt, hat auf sein Herz wahrgenommen und hat darauf geantwortet und war dann für diese Menschen da. Nimm doch einfach diesen Gedanken mit in den Advent. Wir zünden viele Lichter an im Advent und das ist schön, ich finde das wunderbar. Aber erinnere dich an dieses Wort Jesu. Ja, ich möchte auch ein Licht sein. Weil du hast es ja auch gesagt, mich so gesandt. Und es ist schön, ein Licht zu sein. Sende mich, Jesus. Vielleicht hast du auch keine Ahnung. Jesus, ich weiß gar nicht, wie du mich gebrauchen könntest als Licht. Dann sage ihm das. Jesus, ich weiß nicht, wie ich Licht sein könnte, aber sag mir das. Ich bin da. Sende mich. Lass dir die Maria ein Beispiel sein. Du wirst nicht schwanger werden mit dem Christus, das kann ich dir versprechen. Das ist schon passiert. Aber vielleicht schwanger mit einer Idee, mit einer Aufgabe, die reift und dass er dich dann dafür gebraucht. Und so soll es Weihnachten werden, dass das Licht in der Dunkelheit scheint, Jesus Christus und er in uns. Er rüstet uns zu und lasst uns mit ihm unterwegs und für ihn unterwegs sein. Amen. Lasst uns einen kleinen Moment der Stille haben. Und lass diesen Gedanken vielleicht ein bisschen in dein Herz sinken. Wo bist du, dieses gesendete Licht? Eine schöne Frage. Eine wirklich schöne Frage. Es ist schön, Licht und mit ihm Licht zu sein. Amen.